Hilfe, ich bin in der Krise. Eine, die massiv in der Krise war, war der Hiob. Und die ersten zwei Kapitel des Hiob, die sind etwas ganz Spezielles in der Bibel. Die geben uns einen Einblick in eine unsichtbare Welt, die uns verborgen ist. Und wir wollen Kapitel 1 und Kapitel 2 bis Vers 10 jetzt vorgelesen ab CD hören. Und vielleicht musst du die Augen schließen und das einfach mal auf dich wirken lassen. Es geht etwa 7 Minuten, das ist relativ lang. Einfach mal hören, mal den Einblick kriegen in die unsichtbare Welt. Das mitfühlen, was der Hiob gefühlt hat. Darf ich bitten, das abzuspielen?
Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nahm Gott ernst und hielt sich von allem Bösen fern. Seine Frau hat ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren und er besaß sehr viel Vieh. 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 1000 Rinder und 500 Esel. Dazu hatte er auch viele Knechte und Mägde. An Wohlstand und Ansehen übertraf Hiob alle Männer des Steppenlandes im Osten. Seine Söhne hatten die Gewohnheit, reihum in ihren Häusern Festessen zu veranstalten, an denen alle Brüder teilnahmen. Auch ihre 3 Schwestern luden sie dazu ein und alle aßen und tranken miteinander. Immer, wenn eine solche Reihe von Festmählen vorüber war, stand Hiob frühmorgens auf und ließ seine Kinder holen. Für jedes von ihnen brachte er ein Brandopfer dar, um sie von Sünde zu reinigen. Denn er sagte sich, vielleicht hat eines von ihnen in Gedanken Gott beleidigt und ist dadurch schuldig geworden. Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich an seinen Platz vor dem Herrn. Unter ihnen war auch der Satan. Der Herr fragte ihn,
«Was hast denn du gemacht?»
«Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift.»
Antwortete der Satan. Der Herr fragte ihn,
«Hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem Bösen fern.»
Der Satan entgegnete,
«Würde er dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnt? Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und das Vieh füllt das ganze Land. Taste doch einmal seinen Besitz an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht.»
Da sagte der Herr zum Satan,
«Gut, alles, was er besitzt, gebe ich in deine Gewalt. Aber ihn selbst darfst du nicht antasten.»
Danach verließ der Satan die Ratsversammlung. Eines Tages waren die Kinder Hiobs wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders zusammen, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Knecht zu Hiob gelaufen und meldete,
«Wir waren gerade mit den Rindern beim Pflügen und die Esel weideten ganz in der Nähe. Da sind plötzlich Beduinen aus Saba über uns hergefallen. Sie haben alle Tiere mitgenommen und deine Knechte mit dem Schwert erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen.»
Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon ein anderer und sagte,
«Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe und Ziegen und ihre Hirten getötet. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen.»
Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon der Nächste und sagte, «Drei Horden von Nomaden haben uns überfallen. Sie haben die Kamele gestohlen und deine Knechte erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen.» Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam ein Vierter und sagte, «Deine Kinder waren im Haus deines Ältesten zusammen, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Sturm von der Wüste her und packte das Haus an allen 4 Ecken. Es ist über den jungen Leuten zusammengestürzt und hat sie alle erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sich den Kopf kahl. Dann warf er sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte:
Nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter. Nackt gehe ich wieder von hier fort. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was immer er tut.
Trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht. Er machte Gott keinen Vorwurf. Eines Tages kamen die Gottessöhne wieder zur himmlischen Ratsversammlung und stellten sich vor dem Herrn auf. Auch der Satan war wieder dabei. Der Herr fragte ihn:
Was hast denn du gemacht?
Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift,
antwortete der Satan. Der Herr fragte ihn:
Hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem Bösen fern. Du hast mich ohne jeden Grund dazu überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Aber er ist mir treu geblieben.
Er hat ja keinen schlechten Tausch gemacht,
widersprach der Satan.
Ein Mensch ist bereit, seinen ganzen Besitz aufzugeben, wenn er dafür seine Haut retten kann. Aber taste doch einmal ihn selbst an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht.
Da sagte der Herr zum Satan:
Gut, ich gebe ihn in deine Gewalt, aber sein Leben darfst du nicht antasten.
Der Satan ging aus der Ratsversammlung hinaus und ließ an Hiobs Körper eiternde Geschwüre ausbrechen. Von Kopf bis Fuß war er damit bedeckt. Hiob setzte sich mitten in einen Aschenhaufen und kratzte mit einer Schärpe an seinen Geschwüren herum. Seine Frau sagte zu ihm:
Willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb!
Aber Hiob antwortete:
Du redest ohne Verstand wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann auch nicht das Böse aus seinen Händen nehmen?
Trotz aller Schmerzen versündigte Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott.
Ich glaube, der Hiob hätte wirklich können sagen: Hilfe, ich bin in einer Krise. Was der erlebt hat, ist der Wahnsinn. Und gleich, Gott ist grösser. Ein Jugendreferent hat einmal gesagt: Die Jugendarbeit ist immer entweder vor einer Krise, mitten in einer Krise oder nach einer Krise. Und einmal ehrlich, wie ist es in unserem Leben? Vielleicht eine Person, die stirbt. Eine nachstehende, geliebte Person. Krise. Eine schwere Krankheit. Oder eine Krankheit, die wirklich kein Ende findet. Eine Krise. Vielleicht hast du auch Eheprobleme. Krise. Vielleicht stehst du mitten im Leben und denkst: Was habe ich die letzten 20 Jahre eigentlich gemacht? Will ich das nochmal 20 Jahre machen? Oder du bist noch jung oder schon sehr alt und fragst dich: Wohin soll meine Lebensreise gehen? All das können Krisen auslösen. Was machen wir in unseren Krisen? Wenn du heute Morgen da bist und denkst: Ja komm, das ist für mich kein Thema. Krise kenne ich nicht. Ich bin noch jung und dynamisch. Ich garantiere dir, deine Krisen kommen. Die kommen. Mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, den du hast oder nicht hast. Die kommen. Krisen gehören zum Leben. Ich möchte ein paar Anstöße heute Morgen weitergeben. Wie können wir mit Krisen umgehen? Und der erste Anstoß ist, dass Gott grösser ist als unsere Krise. Ich lade dich ein, dein Leben in einem grösseren Zusammenhang zu sehen. In Epheser 4 lesen wir, oder in Epheser 1, 4 lesen wir, schon bevor er die Welt erschuf, hatte er uns vor Augen gehabt. Das muss ich mal überlegen. Bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er dich und mich gesehen. Das ist genial. Wir könnten unser Leben so zeichnen. Es fängt irgendwann an. Und in deinem Leben gibt es verschiedene Krisen. Also da kommst du auf die Welt, hast Geburt und dann gibt es mal so eine erste Krise. Ich sage mal die erste Liebe. He? Erste Liebe, wunderschön. Und dann geht es irgendwie schief. Und boah, totale Krise. Du. Scheibe. Nie gedacht, dass Liebe so wehtun kann. Dann ist irgendwie eine nächste Krise. Keine Ahnung, ein geliebter Mensch stirbt. Der Tod tritt in dein Leben. Du spürst die Konsequenzen. Und dann bist du eben irgendwann in der Mitte vom Leben. Das ist so eine Krisenzeit. Ja, ist so. Ich mache immer noch dran rum. Was lacht ihr? Das ist gar nicht lustig. Und dann wirst du alt. Ich bin oft im Altersheim. Und dann erlebst du Krankheit und Schwachheit. Und weißt du, zwischendrin hast du noch ganz viele so kleine Krisen, eben so zeitlich krank und weiss ich nicht was. Krisen gehören zum Leben. Aber sie machen das Leben nicht aus. Es hat durchaus Zeiten zwischen ihnen, die auch gut sind. Und Krisen gehen vorbei. Und am Ende steht eine Ewigkeit mit Gott. Es gibt eine Zeit vor der Krise, es gibt eine Zeit nach der Krise. Und Gott hat unser Leben schon gesehen, bevor wir überhaupt gesehen sind. Und Gott hat uns auf ein Ziel hergeschaffen, auf die Ewigkeit mit ihm. Und die Krise, das ist eigentlich etwas Kleines, in Anführungsstrichen, in unserem Leben. Unser Leben ist eingebunden in etwas viel Größerem. Und unsere Krisen auch. Eingebunden in etwas viel Größerem. Ich sage es mal ein bisschen salopp. Ich glaube, wir sollten uns nicht so wichtig nehmen. Und unsere Krisen nicht so wichtig nehmen. Und ich sage das im Bewusstsein, dass ich selber oft Krisen viel zu dramatisch nehme, wenn ich selber dann drinstecke. Wir lesen im Jesaja: Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Erinnern wir uns an den Hiob zurück. Der Hiob, der hat etwas erlebt, Verlust, Krankheit und so weiter. Aber er hat nicht gesehen, was in der unsichtbaren Welt passiert. Was dort abläuft. Und jetzt könnte man uns die Frage stellen, warum ist das dort so? Warum lässt das Gott zu? Warum? Ich weiß es auch nicht. Es passiert einfach. Gottes Gedanken übersteigen unsere Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Mein Gesichtsfeld oder mein Sichtsfeld ist so, oder? Das bin ich, SK. Und das ist das, was ich sehe, was ich wahrnehme. Oder der Hiob, er hat das gesehen. Seine Kinder sterben, Verlust von seinem Vieh, Verlust von allem, Verlust von seiner Gesundheit. Und aussenrum ist Gottes Sicht. Eine unsichtbare Sicht für uns. Viel grösser. Wir sehen es nicht. Oder mal ganz ehrlich, wer und was sind wir schon? Ein Stäubli auf dem Erdball. Uns fehlt die Gesamtschau von Gott. Wir sehen unsere kleine Welt. Und nicht einmal dort sehen wir alles. Nicht einmal dort begreifen wir alles. Bei Hiob haben wir einen Blick in die unsichtbare Welt. Das ist speziell. Und es wird uns nicht alles erklärt, warum ist das so, warum passiert das so. Und der Hiob könnte sich jetzt gegen Gott auflehnen. Er könnte sagen, ich bin ein total frommer Typ. Was soll das? Warum passiert das mir? Gerade mir. Wo meine Frau Emis gekriegt hat, die Diagnose gehabt, ist jemand zu uns und hat gesagt, warum kriegt ihr das? Als Pastoren-Ehepaar. Habe ich noch können sagen, warum nicht mehr? Was unterscheidet uns zu irgendjemand anderem? Schön am Hiob ist, der Hiob sucht nicht nur den Segen von Gott, sondern er sucht Gott. Im Hiob geht es nicht um das, was Gott ihm alles gibt, sondern um Beziehung mit dem lebendigen Gott. Hilfe, ich bin in einer Krise. Vergiss nicht, dass dein Leben in einem grösseren Zusammenhang steht und dass Gott grösser ist als deine Krise, als dein ganzes Leben. Dass er Gedanken hat, die du nicht verstehst, die aber durchaus seinen Sinn haben. Ein zweiter Anstoß. Gott ist gut und er bleibt in der Krise engagiert. Ich glaube, der schlimmste Gedanke in der Krise ist, wenn wir das Gefühl haben, wir sind von Gott verloren. Wir sind von Gott verlassen. Aber ist der Hiob von Gott verlassen gewesen? Ich glaube nicht. Gott hat ganz genau gewusst, was mit dem Hiob passiert. Und Gott hat im Hiob, respektive im Satan, Grenzen gesetzt. Der Satan konnte einfach alles machen, was er wollte. Er hat ihm Grenzen gesetzt. Im Buch Daniel lesen wir von drei Männern, die auch sich ganz treu zu Gott gehalten haben und dann als Strafe dafür sind sie in einem Feuerofen gelandet. Also sie sind eigentlich, wären umgebracht worden. Und dann befindet sich plötzlich ein Vierter dort. Das heisst, der Engel des Herrn war bei ihnen. Und der Engel des Herrn ist im Alten Testament das Bild, oder das ist Jesus. Jesus hat sich in die Krise hineingestellt. Es macht für uns einen grossen Unterschied, wenn wir denken, Gott ist fern oder Gott ist dabei. Trotz Krise, Gott ist gut. Egal, was unsere Lebensumstände gerade sagen und wie sie aussehen, Gott ist gut. Und er bleibt gut. Jesus ist einmal als guter Lehrer bezeichnet worden und er hat darauf geantwortet, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut. Gott. Gott ist gut. Und er bleibt gut und engagiert in unserer Krise. Er lässt uns nicht fallen wie ein heißer Herdöpfel. Im Jesaja lesen wir, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Durchs Wasser gehen, Krise. So bin ich bei dir. Nicht, dann mache ich mich aus dem Staub. Auch in den reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Gott verspricht seinen Kind: Fürchte dich nicht, wenn du durchs Wasser musst, durch reißende Ströme, durchs Feuer. Ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht. Auch wenn du nichts davon merkst, ich bin da. Er geht mit. Er ist engagiert. Er greift auch ein. Manchmal merkt man das nicht einmal. Aber Gott ist da. Im Römerbrief: Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus erwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Zwei Sachen. Alles, was uns passiert, zählt zu unserem Heil dienen. Also, es geht nicht einfach darum, es geht uns ein bisschen besser, sondern es geht darum, dass wir hier ankommen. Heil, Ewigkeit, ewig bei Gott. Und die Krisen, die dienen dazu. Auch die Zeiten dienen dazu, aber auch in der Krise. Und das Zweite, so Krisen gestalten uns um, sie sollen uns Jesus ähnlicher machen. Ich muss schon sagen, in meiner Krisenzeit habe ich am meisten gelernt, in Bezug auf Gott, in Bezug auf meinen Glauben an Gott, in Bezug auf das Leben mit Gott. In den Krisenzeiten. Was auch passiert, Gott ist gut und er will uns zum Heil dienen und dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich möchte noch in einem dritten Schritt ein paar hilfreiche Impulse geben, in der Krise und aus der Krise raus. Und das Erste mit dem zu tun. Psalm 88. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schrei ich zu dir. Lass meine Gebete zu dir dringen. Höre meinen Hilferuf. Ich habe mehr als genug erlitten. Mit einem Fuß stehe ich schon im Grab. Das Erste, was ich mache, wenn ich in der Krise bin, ich klag und schrei vor Gott. Das meine ich jetzt wörtlich. Wir dürfen ganz ehrlich und offen zu Gott kommen. Etwas, was mich meist total frustriert, ist, dass Gott so wenig Menschen in der Schweiz rettet. Und es frustriert mich total, dass ich meist das Gefühl habe, der Dienst ist so fruchtlos, so leer. Und das löst in mir manchmal eine Krise aus, dass ich wirklich heulend und schreiend vor Gott bin. Bis zu dem, dass ich denke, weißt du was, ich höre auf mit dem, ich hänge es an den Nagel. Und ich schreie vor Gott. Und weißt du, ich glaube, es ist besser vor Gott schreien als vor Menschen, weil die Menschen können oft nicht helfen. Aber Gott kann. Und Gott schenkt immer wieder neue Kraft. Und er führt auch wieder auf die Krise raus. Etwas Zweites. Ich rufe mir Gottes Gegenwart und Güte ins Bewusstsein. Und das mache ich nicht erst in der Krise, das mache ich schon vor der Krise. Und für das lese ich die Bibel und lese immer wieder, wie ist Gott? Was erfahre ich über Gott? Und dann merke ich, hey, Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist heilig und so weiter. Zum anderen bete ich. Red mit ihm. Es ist wieder bei der Feuerwehr, oder? Die Feuerwehr tut irgendwie 80%, ich weiß nicht wie viel, üben. Die dann irgendwelche Feuer löschen, die sie selber anzünden. Üben. Damit sie in der Krise richtig reagieren. Und genauso rufe ich mir ins Bewusstsein, Gott ist gut, Gott ist da, wenn es mir gut geht. Und das treibt mich in den Krisenzeiten. Ich bin mir dann wirklich viel mehr bewusst, dass Gott gut ist und dass Gott da ist. Etwas Drittes. Ich verzichte auf Erklärungen, außer auf die eine, dass Gott gut ist. Wir Menschen wollen gerne das Warum klären. Warum? Und oft müssen wir doch einfach sagen, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ich kann sagen, als ich als Teenager Krise hatte und ich in dieser Zeit Gott gefunden habe, kann ich sagen, ja super, ich habe die Krise gehabt, ich habe Gott gefunden. Aber so ist es oft nicht im Leben. Oft habe ich irgendeine Krise, keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur mühsam. Es ist einfach nur mühsam. Aber es reicht zu wissen, Gott ist gut. Und zum vierten hilft mir manchmal auch der Gedanke, dass alles Irdische ein Ende hat. Wir Schweizer, wir haben wunderschöne Berge. Und das ist zwar etwas Tolles, macht es aber ein bisschen mühsam, vom Norden in Tessin zu kommen, zum Beispiel. Darum machen wir so schöne Tunnel, oder? Dass wir ins Tessin kommen in nützlicher Frist. Und wenn man in den Tunnel reinkommt, dann wird es dunkel. Und wenn ihr noch ein paar Kurven hat, sieht man nicht einen raus. Und das ist oft so in der Krise. Wenn man reinkommt, wird es dunkel. Und beim Gotthard wissen wir, es geht einen raus. Und bei der Krise dürfen wir das auch wissen. Es gibt einen Ausgang. Es gibt ein Jenseits von der Krise. Die Probe, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Verstehen wir? Es hat einen Ausgang. Es hat Licht am Ende vom Tunnel, auch wenn wir es nicht sehen. Im schlimmsten Fall ist das Ziel. Also eigentlich im besten Fall. Die Ewigkeit. Die Ewigkeit bei Gott. Wir steuern nicht auf das Ende von unserem Leben zu, sondern auf das Ziel von unserem Leben. Bei Gott sein. Ganz bei ihm sein. Das ist das Ziel. Der Himmel. Wo jede Krise zu Ende kommt. Wo jede Träne abgewischt wird. Wo jeder Schmerz geheilt wird. Das ist das Ziel. Ich habe euch die vier Schritte am Schluss auf den Zettel geschrieben. Ich denke, es ist gut, das irgendjemand zu deponieren und sich daran zu erinnern, wenn dann Krise kommt. Und ein Mensch, der uns auch sehr lieb ist, war in einer massiven Krise. Jesus. Wir kommen von Karfreitag her und am Donnerstag davor ist in den Garten Gethsemane gegangen und hat zu Gott geschrien. Es heisst, dass er Blut geschwitzt hat. Also scheinbar ist das physikalisch möglich. Physikalisch möglich. Er hat Blut geschwitzt. Er hat von Gott geklagt. Aber er hat auch sich in Bewusstsein gerufen, Gott ist gut und Gott macht keine Fehler. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, sagt er. In der totalen Krise. Und er verzichtet auf Erklärungen. Und er weiß, das ist sein Weg, das ist seine Bestimmung. Und darum feiern wir Abendmahl. Er ist an das Kreuz gegangen, ist gestorben für die Schuld von allen Menschen. Das war die totale Krise. Aber es war ja der totale Sieg. Wir werden heute zusammen Abendmahl feiern. An das denken, was Jesus für uns da hat. Durch ihn können wir leben. Leben. Jenseits von Schuld, weil Jesus für alle Schuld gestorben ist. Jenseits von Verzweiflung, weil wir eine Hoffnung haben, hier ans Ziel zu kommen. Und das garantiert uns Jesus. Das ist nicht, weil wir so toll sind oder irgendetwas. Jesus ist für das gestorben. Ich möchte Einsetzungswort lesen aus dem 1. Korintherbrief. Es heißt, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Im Abendmahl klingt die Hoffnung schon ab, bis der Herr wiederkommt. So lange machen wir es. Und dann werden wir feiern. Uns riesig freuen. Und jetzt dürfen wir uns schon freuen für das, was er da hat. Dass unsere Schuld ausgelöscht ist, vergeben ist, bezahlt ist. Ich möchte uns eine Zeit geben von der Stille. Dass jeder für sich vor Gott kann sein. Sich einstimmen auf das Abendmahl. Wir werden es noch so machen, dass er nach vorne kommt. Das Brot kriegen, in der Mitte gibt es den Traubensaft. Aber ich möchte uns eine Zeit geben, wo wir einfach von Gott sein können, Schuld können bekennen können, wenn etwas ist, was uns belastet. Jesus können Danke sagen für das, was er da hat. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist. Etwas ganz Zentrales in unserem christlichen Glauben. Und du hast gezahlt für unsere Schuld, für unsere Sünde, die uns von Gott trennt, vom Vater trennt. Danke vielmals, Jesus. Und danke, bist du auch wieder auferstanden, lebst du. Und können wir uns heute an einen Gott wenden, der lebt und der Krisen durchlebt hat und uns begleitet in den Krisen. Ja, und so danken wir dir einfach, wenn wir jetzt vor dich kommen dürfen und das Abendmahl feiern, aber auch im Lobpreis dich ehren und preisen. Und jetzt wollen wir einfach eine Zeit von der Stille haben, wo wir dir, jeder persönlich, begegnen können. Amen.